Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Ich möchte heute etwas erzählen über Obertöne und Resonanzen. Das klingt erstmal sehr langweilig, hat mich lange auch nicht interessiert. Aber wenn wir erstmal grundlegend verstanden haben, wie entscheidend Obertöne und Resonanzen sind für einen guten Sound und vor allem wie ein grundlegendes Verständnis dieser beiden Phänomene mir dabei helfen kann, einen guten Sound zu kreieren, dann wird's doch auch wieder spannend. Also direkt rein. Im Physikunterricht haben wir gelernt, dass Klang entsteht durch schwingende elastische Festkörper. Und wenn diese schwingenden elastischen Festkörper von einem schallleitenden Medium umgeben sind, in unserem Fall ist es in der Regel Luft, dann breitet sich dieser Schall durch dieses Medium aus. Und die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde bestimmt die Tonhöhe des Klangs. Aber wenn das, so wie wir es hier auf dieser sehr vereinfachten Grafik sehen, schon die ganze Wahrheit wäre, dann würde auf jedem Instrument der Kammerton A mit einer Frequenz von 440 Hertz so klingen und auf dem Analyzer so aussehen. Aber wenn wir uns dazu im Vergleich mal denselben Ton auf einem Piano gespielt anhören, dann sehen wir direkt schon auf dem Analyzer, dass da eine ganze Reihe von Obertönen noch dazukommen. Und diese Obertöne ergeben sich daraus, dass in der Natur schwingende elastische Festkörper selten nur mit einer Grundtonfrequenz schwingen, sondern meist begleitet werden von sogenannten Partialschwingungen, aus denen sich wiederum diese Obertöne ergeben. Wenn man sich das auf den ersten Blick etwas chaotisch wirkende Schwingen einer beispielsweise Gitarrenseite mal genauer anschaut, dann stellt man fest, dass neben dieser großen Schwingung, die den Grundton ausmacht, auf der Seite noch mehrere wie so Ruhepole entstehen. Einer dieser Ruhepole ist beispielsweise exakt in der Mitte der Seite und links und rechts von diesem Ruhepol führt die Seite eine zweite Schwingung aus und diese beiden Hälften, die schwingen mit der doppelten Frequenz des Grundtons und bilden den ersten Oberton, der genau die Oktave zu dem Grundton ist. Dann gibt's noch zwei weitere Ruhepole, die die Seite genau in drei Teile aufteilen und diese drei Teile schwingen mit der dreifachen Frequenz des Grundtons, bilden den zweiten Oberton, der genau der Quinte zu dem Grundton entspricht und dieses Prinzip setzt sich nach oben hin dann immer weiter so fort. Und je weiter wir in dieser Obertonreihe nach oben gehen, desto dissonanter werden die Intervalle zwischen diesen einzelnen Obertönen. Und man könnte sagen, das finde ich ganz besonders interessant, dass dadurch in jeder schwingenden Seite quasi schon mal wie so ein verschlüsselter Bausatz unsere komplette Musiktheorie implementiert ist. Also im Prinzip ist in jeder schwingenden Seite jedes Intervall, jeder Akkord und im Prinzip ja auch jeder Ton einer jeden Melodie schon mal enthalten. Finde ich irgendwie spannend. Jetzt haben wir aber noch nicht geklärt, warum der Ton A auf dem Piano so klingt und beispielsweise auf einer Gitarre gespielt so klingt und auf dem Analyzer so aussieht. Und hier können wir schon erkennen, dass sich diese beiden Klänge vor allem in der Struktur ihrer Obertöne unterscheiden. Und diese Unterschiede in der Struktur der Obertöne ergeben sich wiederum aus der unterschiedlichen Beschaffenheit der Klangkörper der Instrumente und diese wiederum haben eben unterschiedliche Resonanzfrequenzen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass jedes schwingungsfähige System, wie eben der Korpus einer Gitarre, eine oder mehrere Eigenresonanzfrequenzen besitzt. Und wenn jetzt dieser Körper durch eine äußere Schwingung, eben zum Beispiel von einer Gitarrenseite, genau in dem Bereich der Eigenresonanz zum Schwingen angeregt wird, dann fängt zum Beispiel dieser Gitarrenkorpus genau in dieser Frequenz an mitzuschwingen und verstärkt dadurch die ursprüngliche Schwingung der Gitarrenseite. Und diese Betonung der Eigenresonanzfrequenzen, also man nennt diese Eigenresonanzfrequenzen auch Formanten, haben eine ganz maßgebliche Auswirkung auf die Klangcharakteristik einer Schallquelle. Bei der Gitarre können wir das sehr schön sehen, dass die Obertöne nicht einfach von der Lautstärke her nach oben hin linear abfallen, so wie das der Fall wäre, wenn die Saite einfach im freien Raum schwingen würde, ohne einen Korpus, sondern es gibt da einzelne Obertöne, die wieder ein bisschen lauter sind, manche, die wieder ein bisschen leiser sind. Und dadurch wird eben der Klang dieses Instrumentes ganz maßgeblich geprägt. Und auch bei der menschlichen Stimme reden wir von Formanten, die sich wiederum aus den verschiedenen Hohlräumen in unserem Körper ergeben. Also wir haben zum Beispiel im Kopfbereich hier die Stirnhöhlen, wir haben Nasennebenhöhlen, wir haben den ganzen Nasenmund- und Rachenbereich. Hier im Hals haben wir Hohlräume, wir haben den großen Hohlraum hier im Brustkorb, im Thorax. Und durch die minimal unterschiedliche Beschaffenheit dieser Hohlräume bei uns Menschen ergibt sich auch wiederum, warum wir alle verschiedene Stimmen haben. Finde ich auch sehr spannend, weil da kann man deutlich erkennen, was für große Auswirkungen eben diese kleinen Unterschiede in diesen Hohlräumen und eben in den Formanten haben. Insgesamt kann man also Obertöne und Resonanzen als die unsichtbaren Architekten hinter einem großartigen Sound bezeichnen. Und ich glaube, viele Sound-Engineers und Producers sind sich gar nicht bewusst darüber, wie oft sie bei dem Einsatz ihrer Kompressoren oder Equalizer an Obertönen oder Formanten arbeiten, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ich will das hier noch einmal ganz kurz an dem Beispiel unseres Gitarrentons verdeutlichen. Wenn wir hier zum Beispiel mit einem Equalizer einfach nur die Obertöne mal ein bisschen anheben. Und da hören wir, dass sich das Instrument, dass es einfach viel mehr Durchsetzungskraft entwickelt. Einfach nur dadurch, dass wir die Obertöne im Verhältnis zu dem Grundton anheben. Oder wenn wir hier mit dem Equalizer diesen einen Oberton, der schon so eine leichte Betonung von sich aus hat, nochmal ein bisschen anheben, wie sehr wir dadurch die Klangcharakteristik dieser Gitarre nochmal betonen können. Oder eben als letztes Beispiel, wenn wir mit dem Equalizer einfach nur den Grundton unseres Gitarrentons anheben, dann triggern wir in unserer Klangwahrnehmung ein System, das die Größe einer Schallquelle nach dem Verhältnis Grundton zu den Obertönen beurteilt. Und eben durch die Anhebung des Grundtons der Gitarre können wir unserer Klangwahrnehmung die Schallquelle größer erscheinen lassen, als sie eigentlich ist. Also an diesen drei kurzen Beispielen sehen wir, wie wir durch Obertöne und Resonanzen ganz maßgeblich in die Qualität eines Klangs eingreifen können. Und ich denke, wie so oft in der Musikproduktion, wenn ich einfach mal ganz grundsätzlich verstanden habe, was ich hier eigentlich gerade durch den Einsatz meines Kompressors, mit dem ich ja beispielsweise auch in das Verhältnis Grundton-Obertöne eingreifen kann, oder was ich durch den Einsatz meines Equalizers hier gerade bezwecken will und was ich damit in meiner Klangwahrnehmung auslöse mit dem, was ich hier gerade tue, desto schneller und besser komme ich an mein Ziel und desto besser werden am Ende auch meine Ergebnisse und damit mein Sound werden. Und das ist doch, was wir alle haben wollen. Das war's zu dem Thema Obertöne und Resonanzen. Wenn ihr euch eingehender mit dem Thema Hirnforschung und Musikproduktion beschäftigen wollt, dann checkt doch mal meine anderen Folgen aus oder noch viel besser, kauft mein E-Book Hirnforschung und Musikproduktion. Den Link findet ihr unten oder über meine Homepage. Und durch einen E-Book-Kauf würdet ihr auch meine Arbeit unterstützen, was mich sehr freuen würde. Das war's von meiner Seite. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. Schöne Grüße und bis bald. Ciao.